Der Radio Mikrowellen Podcast. Von Kids für Kids. Etage. Das Kinder- und Jugendmedienzentrum des Stadtjugendring Ulm.
Ist die Demokratie in Gefahr? Kann man sie lernen? Brauchen wir ein Festival für die Demokratie? Und wie sieht die Demokratie in den Schulen aus? Ihr hört Antonia, Leo, Mara, Franz, Tom, Janne und Jonas.
Die Freitagsreporter mit einer neuen Reihe. Demokratie, Episode 1, Bildung.
In unserer ersten Episode in dieser Podcast-Reihe sprechen wir mit der neuen Kultusministerin von Baden-Württemberg über die demokratischen Zustände an unseren Schulen. Doch zuerst:
Was ist eigentlich Demokratie? In einer Demokratie gibt es geheime, freie und gleiche Wahlen. Das Volk darf mitbestimmen. Der Schutz der Schwächeren wird gewährleistet. Es werden andere akzeptiert in ihrem Andersdenken, in ihrem anderen Aussehen und in ihren verschiedenen Religionen. Die Achtung der Menschen- und Kinderrechte wird gesichert und man darf seine Meinung frei sagen. Das ist für uns Demokratie. Man darf mitbestimmen. Es gibt gleiche Chancen für jedermann. Aber...
Was heißt Chancengleichheit in der Schule eigentlich? Doch dass alle Kinder die Möglichkeit bekommen, die Schule gut abzuschließen, um später einen Beruf ihrer Wahl zu finden, dass sie später studieren können, unabhängig ihrer Herkunft. Wissenschaftler haben herausgefunden, so ist es aber nicht. Eltern, die nicht viel Geld haben, können ihre Kinder oft keine eigenen Computer oder Tablets kaufen. Ist das Einkommen klein, müssen die Eltern viel arbeiten und haben wenig Zeit, mit ihren Kindern zu lernen. Nachhilfe können sie auch nicht leisten. Manche Eltern sprechen nicht gut Deutsch, weil sie aus dem Ausland kommen, und können sie bei den vielen, oft zu vielen, Hausaufgaben gar nicht helfen.
Was könnte getan werden, damit alle Kinder aus allen Schichten trotzdem die gleichen Chancen erhalten? Darüber reden wir jetzt mit unserem Gast hier im Podcast, mit Frau Theresa Schopper. Sie ist die neue Kultusministerin in Baden-Württemberg. Sie kommt von den Grünen. Mit Frau Schopper reden wir jetzt über Chancengleichheit an Schulen, über Chauffeur, über Politiker, Hausaufgaben, Mitbestimmung an Schulen und ihre Kindheit. Stellen Sie sich bitte einmal vor.
Also mein Name ist Theresa Schopper. Ich bin dieses Jahr 60 Jahre alt geworden und bin seit Mai hier Kultusministerin, komme ursprünglich aus Bayern, aber bin jetzt auch schon fast acht Jahre bin ich in Baden-Württemberg und bin politisch bei den Grünen. Deswegen bin ich jetzt auch für die Grünen Kultusministerin, habe selber zwei Kinder, die sind jetzt aber schon alt, also für euch gesehen alt, 26 oder 27 und 30 Jahre alt. Und ansonsten freue ich mich, dass ich heute bei euch in der Sendung sein darf.
Zuerst, was ist eine Kultusministerin?
Also die Kultusministerin ist zuständig für den Bereich Kindergarten, für die ganzen Schulen, die wir haben, also sowohl die Grundschulen, aber auch dann die Schulen im Bereich der weiterführenden Schulen, ob Hauptamtwerk-Realschulen, Gemeinschaftsschulen, Realschulen, Gymnasien, berufliche Schulen. Sozusagen für das bin ich alles zuständig, damit da das sozusagen da Bildungspläne werden da entworfen, also was ihr in der Schule lernt, aber auch die Frage, wie viele Lehrer bei euch an den Schulen sind, sowas muss alles ich beantworten oder auch jetzt in den ganzen Corona-Fragen, wie sind sozusagen die Regularien an der Schule. Außerdem habe ich bei mir noch im Ressort, so heißt es dann, im technischen Bereich, das Kultusressort, habe ich auch noch den Sport, wo es darum geht, sowohl vom Schulsport bis hin dann zur Bundesliga und auch noch ein bisschen Jugend. Also viel zu tun in jedem Falle.
Wann wussten Sie, dass Sie in die Politik gehen wollen?
Also ich habe mich immer schon für politische Sachen interessiert, als ich auch noch Jugendliche war. Ich glaube, mein Sozialkundelehrer war eigentlich ausschlaggebend, dass ich mich für Politik interessiert habe, weil der hat einen Sozialkundeunterricht in der 10. Klasse gemacht, der mich einfach interessiert hat. Dann bin ich in die Bibliothek gegangen bei uns und habe mir viele Bücher da auch dazu geholt und gelesen. Letztlich ausschlaggebend, so richtig, war eigentlich eine verlorene Wahl. 1982 haben die Grünen bei der Landtagswahl in Bayern um 0,4% nicht erreicht, dass sie in den Landtag gekommen sind. Und dann habe ich mir gedacht, naja, jetzt habe ich sie schon gewählt, engagiere ich mich da auch mal.
Müssen Sie als Kultusministerin besondere Schutzmaßnahmen beachten oder haben Sie einen Bodyguard oder ein gepanzertes Auto oder sowas?
Nee, Gott sei Dank habe ich das alles nicht. Also ich kann mich ganz frei bewegen. Ich habe kein gepanzertes Auto, das hat bei uns nur der MP, aber der hat es, glaube ich, also MP ist der Ministerpräsident Kretschmann und der Innenminister, weil die sind sozusagen von der Einschätzung des Landeskriminalamtes, also sprich der obersten Polizeibehörde, dass man da sagt, die sind gefährdet. Ich bin da Gott sei Dank, kann da noch ohne Bodyguards rumlaufen und kann da selbst. Was ich habe, ist allerdings schon jemand, der sozusagen ein Chauffeur oder ein Dienstauto, mit dem ich zu Terminen fahre. Und das ist im Grunde wie ein mobiles Büro. Man sitzt hinten drin und hat einen Stapel Akten. Und ich musste mir erstmal angewöhnen, dass ich überhaupt beim Autofahren lesen kann, weil früher konnte ich das nicht.
Was wollen Sie in Ihrer Amtszeit auf jeden Fall umsetzen?
Am wichtigsten ist mir tatsächlich ein Stück mehr Bildungsgerechtigkeit. Heißt, dass Kinder, die aus Familien kommen, wo Bildung nicht so ein großes Thema ist, welche Schule besucht man, wie geht's weiter, dass man trotzdem da einfach auch schaut, dass die Kinder ihre Chance haben. Weil wir haben sehr unterschiedlich in unseren Schulen Kindern, wie sie gefördert werden. Da würde ich gerne ein bisschen mithelfen. Ich bin selber ein Kind, was aus einer Arbeiterfamilie kommt und im Grunde da gucken musste, dass ich da in der Schule ja unterstützt werde. Und ich hatte Gott sei Dank auch Lehrerinnen und Lehrer, die gesagt haben, Theresa, das schaffst du. Und von daher würde ich das gerne auch versuchen, dass wir da ein bisschen gerechter sind.
In einem Satz, was bedeutet für Sie Demokratie?
Demokratie ist die beste Form des Zusammenlebens und der politischen Staatsgebildes, die es gibt.
Glauben Sie, dass Demokratie auf unserem Planeten aussterben wird?
Das hoffe ich nicht, aber da müssen wir alle dafür was machen, weil Demokratie lebt davon, dass jede und jeder mithilft, dass wir weiterhin auch um gute Lösungen ringen, dass man da politisch in der Diskussion ist und dann mit Abstimmungen und mit Wahlen entsprechend entscheidet. Wir haben schon viele Baustellen, auch in der Demokratie, wenn ich mir anschaue, jeden Abend die Bilder aus Weißrussland, nicht nur wegen der Flüchtlinge, aber insgesamt dort, wo man einfach weiß, Leute, die sich politisch engagieren, die anderer Meinung sind, werden einfach eingesperrt, denen werden Prozesse gemacht, die nicht fair sind. Solche Beispiele haben wir nicht nur in Europa, sondern überall auf der Welt. Gibt es einfach auch, sage ich mal, schwarze Schafe der Demokratie. Und ich glaube, wir in der Europäischen Union, wir in Deutschland und wir in Baden-Württemberg müssen einfach dafür kämpfen, dass die Demokratie wirklich widerstandsfähig, streitbar, aber lösungsorientiert ist und dann in den entscheidenden Fragen zusammensteht und arbeitet.
Demokratie. Episode 1 – Bildung. Durch die Sendung begleiten euch die Freitagsreporter mit Jonas,
Tom,
Mara,
Antonia,
Janne,
Franz,
Leo
und Frau Theresa Schopp.
An vielen Schulen geht es leider sehr undemokratisch zu. Mobbing, Verletzungen von Rechten der Schüler und Schülerinnen und kein gutes Miteinander. Gibt es da irgendwelche Lösungen, was man da dagegen tun kann?
Naja, es gibt ja natürlich einerseits natürlich die Erwachsenen auch, die mit in der Schule sind, also sprich die Lehrerinnen und Lehrer, aber auch die Direktoren und die Schulleitungen müssen sozusagen schon auch schauen, dass quasi Mobbing, Ausgrenzung per se in der Schule nicht um sich greift. Das wird man dann in den einzelnen Klassen muss man es auch regeln. Es gibt überall Klassensprecherinnen und Klassensprecher. Und ich glaube, wenn ein Kind und ein Jugendlicher sich sozusagen gemobbt fühlt, ist ja oft gar nicht so offensichtlich, weil das gar nicht oftmals deutlich in der Klasse ist, sondern auch in sozialen Netzen, dass man da diskriminiert wird und sprich auch verletzt wird in seiner Persönlichkeit, glaube ich, muss man sich Hilfe suchen. Hilfe suchen, entweder mit seinen Eltern spricht, mit der Lehrerin spricht, um das einfach anzusprechen. Und in der Klassengemeinschaft, wenn das in der Klasse passiert, dann da auch wirklich sich eine Auszeit nehmen und sagen, da müssen wir drüber reden.
Wir haben uns noch gefragt, wie es denn mit so digitalen Medien in der Schule ist und so. Weil vor allem jetzt haben wir gerade das Problem, dass unser Schulranzen einfach total schwer ist durch die ganzen Bücher. Und ob man dann vielleicht einfach die Bücher auf irgendein digitales Gerät tun kann und dann die Bücher liest und zum Beispiel immer noch in Hefte schreibt oder so.
Also ich glaube, ihr seid eine Generation, die das letzte Mal sich einen Haltungsschaden über einen schweren Schulranzen geholt hat. Weil ich bin mir sicher, wir werden in der Zukunft Digitalität, also sowohl digitale Unterrichtsmethoden, aber auch digitale Materialien, das wird immer mehr sich Bahn brechen. Da war tatsächlich Corona mal tatsächlich für was gut, weil das war wie ein Booster. Booster kennt ihr, das ist jetzt, was man normalerweise immer bei den Impfungen sagt, aber Booster ist einfach, dass mal was schneller geht. War Corona im Bereich Digitalisierung an den Schulen ein sogenannter Booster, wo wirklich einfach nicht nur eine technische Ausstattung, sondern jetzt im Nachfolgenden auch pädagogisch, also sprich, wie kann man das im Unterricht gut einsetzen, was sind da die besten einerseits Apps, Materialien, wie kann man das auch kombinieren, wo man dann einfach auch Schulbücher haben ja mittlerweile nicht mehr nur ein Buch, sondern da gibt's hinten dran meistens Links und Lernmaterialien, die man am Netz und am Computer machen kann. Da bin ich mir sicher, seid ihr eine der letzten Generationen, die jetzt sozusagen das Buch noch als alleinige Grundlage habt.
Warum werden wir Schüler eigentlich nicht irgendwie in die Unterrichtsvorbereitungen mit einbezogen? Also zum Beispiel auch da in dem Fall, ob wir mehr digitale Medien benutzen oder so, warum machen das immer nur die Lehrer, das so vorbereiten, den Unterricht?
Ich weiß es nicht, wie es bei euch ist, aber normalerweise ist es schon auch so, dass Lehrkräfte, das, was von Anregungen von Schülern kommen, gerade im Bereich der Digitalisierung gab es eine Zeit lang, da waren die Schüler deutlich besser als die Lehrkräfte, was Digitalität anlangte, dass man da schon auch sagt, Menschenskinder, könnten wir das nicht so oder so machen. Aber im Grunde ist es unsere Aufgabe, dass wir die Lehrerinnen und Lehrer so gut auch vorbereiten, dass wir sie auch weiterbilden, fortbilden, dass sie das auch gut können. Und natürlich ist es schon eigentlich Aufgabe der Lehrkräfte, weil es gibt einen Bildungsplan, es gibt sozusagen das, was am Ende eines Schuljahres man in der Schule gelernt haben sollte, dass das dann auch geguckt wird. Aber wenn die Methoden sozusagen ein bisschen old-fashioned sind, wie du das gerade andeutest, dann muss man da einfach auch nochmal reden, ob das nur dir so geht, weil du gerade wirklich da auch so sehr versiert bist, oder ob dann alle in der Klasse sagen, puh, aber alter Hut, den wir hier lernen. Und dann kann man da bestimmt auch nochmal mit der Lehrerin und dem Lehrer einfach nochmal reden, weil es gibt eigentlich in jeder Klasse irgendwann mal so einen Punkt, wo man sagt, Mensch, da lass uns mal drüber reden und drüber diskutieren. Das ist zumindest die Vorstellung, die ich auch habe, dass man Kinder und Jugendliche mit einbezieht in das, was in der Schule passiert.
Warum werden nicht alle Schulen verstaatlicht, sodass sich auch arme Familien Privatschulen leisten können?
Also es ist so, dass wir nicht, also das könnten wir gar nicht, würden wir gar nicht machen können rechtlich, dass man da Schulen verstaatlicht. Ich halte es auch nicht für notwendig. Es ist auch so, dass wir ein sogenanntes Sonderungsverbot, das ist ein furchtbares Wort, was ich vorher auch nicht kannte, wo man einfach auch festlegt, was für ein bestimmter Betrag dann zu bezahlen ist, um dann da auch als Schule anerkannt zu werden. Sodass man dann da auch Beiträge hat, die nicht durch die Decke gehen und jedes und jedes Kind da auch eigentlich den Zugang haben müsste. Aber ich denke, es ist eher der Weg auch, dass unsere staatlichen Schulen auch gut ausgestattet sind und da entsprechend ja einfach auch sehr attraktiv sind, damit die Kinder dort auch gerne hingehen.
Was ist der Vorteil von Gemeinschaftsschulen und tragen sie mehr zur Chancengleichheit bei?
Also die Gemeinschaftsschulen, die wurden ja eingeführt 2011, als die erste damals grün-rote Regierung, also Grüne und die SPD, die Regierung hier stellten, hat man die Gemeinschaftsschule eingeführt. Das ist eine Schule gewesen, wo man gesagt hat, da möchten wir, dass die Kinder auch ganztags hingehen können, weil das gerade für Kinder aus Familien, die sich nicht auch so, wo die Mama oder der Papa nicht so gut helfen können bei den Hausaufgaben oder wenn man was nicht versteht, dass dann da einfach auch nochmal Platz und Zeit ist, das mit innerhalb der Schule zu lernen. Man hat auch Inklusion, das heißt, dass Kinder mit Handicaps, die sozusagen eine Behinderung haben, dann auch mit an den Schulen beschult werden. Und man hat einfach nochmal ein anderes Konzept dahinter gesehen, dass man Kinder auch sehr viel selbstständig lernen sollten. Trotzdem, man geguckt hat als Lehrerin und Lehrer, dass man dann jetzt nicht nur das lernt, was man gerne mag, sondern da natürlich auch, was weiß ich, in Mathe schreiben und lesen, da die Grundlagen auch da sind. Wir haben die Gemeinschaftsschulen jetzt auch fortentwickelt. Mittlerweile kann man an einigen Gemeinschaftsschulen auch schon ein Abitur machen. Aber es sind viele Gemeinschaftsschulen für gerade Bürgermeister und für Verantwortliche auch im ländlichen Raum wichtig gewesen, dass sie auch noch eine Schule weiterhin am Ort hatten. Und ich freue mich sehr, dass diese Schule jetzt 10 Jahre besteht und da auch ihre Feuertaufe schon gut bestanden hat.
Schon in der 4. Klasse entscheidet sich, ob ich am Ende auf eine weiterführende Schule kann. Meist kommen aber nur Mitschüler weiter, die aus besseren Familien kommen. Mitschüler der sozial schwachen Familien oder die mit einer anderen Sprache schaffen das oft nicht. Auch nicht später zum Studium, obwohl sie eigentlich nicht dümmer sind. Das ist ungerecht. Könnte man nicht bis zur 6. Klasse in der Grundschule bleiben? Würde das helfen?
Ja, da haben wir einfach eine Kultur, auch in Baden-Württemberg, dass man nach der 4. Klasse also richtig sortiert, in welche Schule man das geht. Gibt es in anderen Ländern eine andere Tradition? Da geht man zum Teil 10 Jahre miteinander in die gleiche Klasse, 8 Jahre, die auch zum Teil sehr gut sind. Und also in den PISA-Tests, wo man internationale Vergleiche hat. Die Gemeinschaftsschule ist schon auch ein bisschen Antwort darauf, dass man quasi in der Schule, wo man dann ist, alle Wege auch damit erreichen kann, dass man dort entweder den Hauptschulabschluss macht, aber auch den Realschulabschluss oder auch an Gemeinschaftsschulen ein Abitur machen kann. Das war schon auch mit eine der Ideen, zum Beispiel hinter der Gemeinschaftsschule, dass man da tatsächlich eine Schule hat, die viele Perspektiven eröffnet. Aber selbst wenn man jetzt auf eine normale Realschule geht und man ist sozusagen dann fertig mit einer Realschule, kann man aufs berufliche Gymnasium gehen oder man macht eine Ausbildung, geht dann aufs Berufskolleg. Also es ist so, dass wir in Baden-Württemberg ganz viel Durchlässigkeit auch haben, sodass die Entscheidung in der 4. Klasse, gehe ich aufs Gymnasium oder ich kann nie studieren, das einfach nicht der Fall ist, dass man da schon später hat. Aber wo du recht hast, ist einfach, dass viel weniger Kinder aus Familien, wo einfach nicht so viel Geld haben, dass die viel weniger oft studieren, weil sie einfach auch einfach auch weniger oft das Abitur machen, aber auch natürlich scheuen, dass sie dann noch mit viel Schulden dann auch starten. Und das ist so ein Punkt, wo wir das auch verbessern wollen, dass man da sogenanntes BAföG, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, das ist das, was man an Geld bekommt, wenn man studiert und nicht aus einer Familie kommt, wo so viel Geld zu Hause ist, dass man das dann doch ermöglicht. Das ist tatsächlich auch ein Ziel.
Demokratie, Episode 1, Bildung. Durch die Sendung begleiten euch die Freitagsreporter mit Jonas,
Tom,
Mara,
Antonia,
Janne,
Franz,
Leo
und Frau Theresa Schopper, die Chefin unserer Lehre. Chancengleichheit in der Bildung, ein wichtiger Teil in einer Demokratie.
Okay, jetzt wollte ich noch fragen, ob Hausaufgaben überhaupt nötig oder hilfreich sind, weil zum Beispiel könnte man ja die Antworten einfach googeln oder mit dem Taschenrechner nachrechnen. Oder wenn die Eltern halt auch irgendwie, könnten die Hausaufgaben ja auch einfach für das Kind machen. Und ob man dann dabei überhaupt was lernt.
Ich meine, das ist schon klar, wenn du quasi jemand hast, der dir die Hausaufgaben macht, der große Bruder schreibt dir alles rein oder das wird dir vom Opa nochmal kurzerhand gemacht, dann hast du die Hausaufgaben zwar und die Lehrerin wird sagen, prima, alles gut, aber wenn du dann natürlich gar nicht verstanden hast, um was es geht, ist so, dass du dann natürlich bei der nächsten Arbeit in der Klasse, das sich dann total schnell offenbart, okay, der war zur Hausaufgabe richtig fit, hat aber das irgendwie noch nicht so richtig auf die Reihe gebracht dann in der Arbeit. Von daher sind Hausaufgaben Übungsphasen und man muss gucken, wo man sie denn, dass die Kinder dann nicht überlastet sind, damit sie dann nicht irgendwie ächzen und nichts anderes mehr zu tun haben. Aber ich glaube, zum Beispiel Vokabeln lernen oder also Fremdsprachen lernen, aber auch wenn man was übt, dass du, was weiß ich, zum Beispiel einen Dreisatz in Mathematik, ist es so, dass man das durch vieles Üben sieht man dann, wie es geht und wie man, dass man es dann auch besser kann. Oder Lesen zum Beispiel hilft auch viel, damit du dann eigentlich normalerweise auch in Deutsch ganz, ganz gut bist, weil du da einfach, wenn man gerne liest, erweitert man sich dann die Sprache und hat einfach nochmal anderen Wortschatz, hat nochmal andere Wörter. Das muss jetzt nicht immer Hausaufgabe sein. Gott sei Dank ist es ja so, dass viele auch gerne lesen, ohne dass es ihnen angeschafft wird. Aber an bestimmten Punkten braucht man, glaube ich, schon auch nochmal das, wo die Lehrerin sagt oder der Lehrer, das übt ihr jetzt nochmal zu Hause, lest euch das nochmal durch und macht dann nochmal vielleicht die Aufgabe oder guckt in der App nach, was da nochmal gibt, dass da das sozusagen dann auch besser sitzt.
Wie denken Sie über ein Schulsystem, wo wir Kinder nach unseren Stärken gefördert und benotet werden und nicht nur nach dem, was auf dem Bildungsplan steht, zum Beispiel das Interessen-Stärken-Rausfindefach?
Also ich glaube, das, was man gut macht und was man gern macht, das weiß man immer schon sehr schnell, sehr, sehr gut. Und ich finde es auch wichtig, dass man nicht nur guckt in den Fächern, die mehr oder weniger in der schulischen, im schulischen Kontext die wichtigsten sind. Also wie eben, jetzt sage ich mal, Rechnen, Schreiben, Lesen in der Grundschule, aber auch, was weiß ich, dann Fremdsprachen, wenn es weitergeht. Dass sozusagen auch andere Stärken gesehen werden müssen. Zum Beispiel, wenn jemand einfach tolle Stimme hat oder sehr musikalisch ist oder auch künstlerisch oder im sportlichen Bereich. Da ist schon richtig, dass man da auch gucken muss als Lehrerin und Lehrer, dass es nicht nur immer drin hingeht, das kannst du noch nicht und das ist sozusagen noch nicht, da musst du noch mal gucken und nacharbeiten. Ich glaube, das ist für jede gute Pädagogin und jeder gute Pädagoge findet auch was, wo er da wirklich gucken kann, dass jedes Kind, jeder Jugendliche, der in der Schule ist, wo man dann auch sieht, dass das nicht ist. Also ich kann dem Beispiel von meinem Sohn sagen, der ist, also wir sind alle künstlerisch, sage ich mal, eher unterkomplex begabt und der hat dann irgendwie von seiner Lehrerin gesagt gekriegt, du bist der schlechteste Kunstschüler seit 5 Jahren oder 10 Jahren, ich weiß es gar nicht mehr. Und der hat dann irgendwie gesagt, ach, dann hätte ich gerne die auch mal kennengelernt, die dann noch schlechter war. So, und das fand ich irgendwie eine schlagfertige Antwort, weil es einfach auch deutlich machte, dass es, finde ich, deppert ist, wenn man jemandem sowas sagt. Der hat das wahrscheinlich, also das finde ich einfach richtig, dass man da auch nochmal guckt, dass man Kinder nicht immer nur im Schema F dann dadurch taxiert.
Ich habe noch eine Frage zum Bildungsplan, nämlich wir haben in der Woche eine Doppelstunde Religion, aber nur 1 Stunde Erdkunde. Und da wollte ich fragen, ist das Religion wirklich so wichtig, dass es mehr Stunden braucht als Erdkunde?
Also Religion ist jetzt nicht nur, dass du lernst, was du katholisch oder evangelisch oder wir haben ja versuchen auch muslimischen Religionsunterricht da anzubieten immer mehr. Religion hat ja sozusagen schon einen größeren Zusammenhang, dass du gesellschaftliche Themen dort auch diskutierst und da auch sozusagen Fragen des Zusammenlebens und des Zusammenhalts. Und wir haben das aber, und das ist garantiert, der Religionsunterricht, die Kirchen sind bei uns, das ist mit den Kirchen abgesprochen und besprochen, dass man dann auch beim Religionsunterricht eine entsprechende Stundenanzahl hat.
Brauchen wir das Fach Demokratie?
Ich glaube, man braucht nicht ein Fach, aber man braucht Demokratie überall. Also ich finde, auch im Mathematikunterricht kann man Demokratie machen. Entweder kann man das an zum Beispiel Textaufgaben oder man kann das, wenn man was besprechen will. Ich finde, man muss Demokratie üben vom kleinsten Bereich an. Als ich Abgeordnete war, zum Beispiel im Landtag in Bayern, habe ich eine Gruppe der 4. Klasse an der Grundschule, die bei mir am Ort war, eingeladen und habe gesagt, da kommt ihr mal und dann machen wir eine richtige Landtagsdebatte. Und dann wurde da eingeteilt, eine Gruppe war für eine Erhöhung des Taschengelds und die andere Gruppe war quasi der Finanzminister, der gucken musste, dass das Taschengeld finanziert wird. Und das war sehr interessant, weil das war dann auch, das waren ganz unterschiedliche Kinder, aber da haben sich alle total beteiligt. Demokratie ist nämlich niederschwellig. Demokratie ist sozusagen, sollte jede und jede für sich immer sich einmischen und einfach nicht warten, bis jemand andere das tut. Und das kann man von Kindergarten an schon lernen, wo man dann einfach bespricht, gehen wir heute lieber auf den raus oder bleiben wir da oder was machen wir? Das ist auch schon Demokratie im Kleinen. Und ich finde, das muss man mit Kindern zu Hause, überall muss man mit Kindern das besprechen.
Wie lange wollen Sie noch in Ihrem Amt bleiben?
Das ist eine schöne Frage. Ich bin jetzt erst 6 Monate im Amt. Ich hoffe, ein bisschen dauert es noch.
Zum Schluss wollen wir wissen, nehmen Sie nach unserem Gespräch neue Gedanken und Ideen mit?
Also ich finde, jedes Gespräch bereichert einen. Und von daher finde ich, dass sozusagen mit euch einfach so viele Gedankenanstöße auch kamen. Eure Fragen, wo man ja immer wieder auch selber dann darüber nachdenken muss. Und ich finde es einfach toll, dass ihr euch engagiert in dem Projekt, in dem Medienprojekt. Weil also Medien und Presse ist, Gott sei Dank haben wir eine freie Presse und haben sozusagen Pressefreiheit, dass wir auch kritisch begleitet werden in der Politik, aber auch immer wieder kritische Fragen kommen und gestellt werden. Und das ist ein ganz wichtiges Privileg, was wir in einer Demokratie haben. Und manchmal ist es nicht so schön, wenn man durch den Kakao gezogen wird in der Presse, aber es ist unglaublich wichtig, dass es diese Pressefreiheit gibt. Deswegen bin ich froh, dass ihr euch da engagiert, weil nämlich das, vielleicht wird die eine oder andere von euch schon Journalistin und steht dann irgendwann mal bei den Tagesthemen im Studio.
Wir haben jetzt so viel über Schule und Schulfächer geredet. Was war eigentlich Ihr Lieblingsfach in der Schule?
Mein Lieblingsfach war Geschichte und Sozialkunde, weil das einfach, einerseits habe ich was erfahren über unsere Vorfahren und über das, was auf der Welt passiert ist und was sozusagen unsere Welt heute ausmacht, von Entscheidungen, die in der Vergangenheit gefällt wurden. Das war sozusagen für Geschichte das Interesse. Und Sozialkunde, ich glaube, das war schon damals so, dass einfach dieses Zusammenleben jetzt in einem politischen System mit einer politischen Ordnung, wie kann man was gerecht gestalten, das hat mich damals schon interessiert und deswegen waren das meine 2 absoluten Lieblingsfächer. Aber ich bin insgesamt wirklich gerne in die Schule gegangen, weil ich komme aus einem Haus, wo man nicht so viel über große allgemeine Themen gesprochen hat. Ich hatte total liebevolles Elternhaus, aber da war das irgendwie, Bildung war nicht so der zentrale Punkt. Und ich bin gerne in die Schule gegangen, weil ich wirklich einfach gemerkt habe, da lernst du so viel, auch das, was mich nicht interessiert hat. Ich konnte jetzt nicht gut Physik oder ich war in Textaufgaben in Mathe immer richtig scheiße, aber trotzdem wusste ich, das ist total wichtig, dass es Schule gibt und dass es eine Schule gibt, wo ich hingehen kann, ohne was dafür zu bezahlen und da einfach die Chance bekomme, was zu lernen.
Wir führten ein Gespräch mit der neuen Kultusministerin von Baden-Württemberg,
mit Frau Theresa Schopper.
Viele Erwachsene sagen, dass Demokratie nicht nur in vielen Ländern auf unserer Erde in Gefahr sei, auch wir im Land müssen für ihr Bestehen kämpfen. Wir blicken zurück. In Ulm fand kurz vor den Bundestagswahlen ein Demokratiefestival auf der Wilhelmsburg statt. Brauchen wir so etwas heute? In unserer nächsten Episode stellen wir dieses Festival rückblickend vor. Wir haben mit dem Veranstalter gesprochen, mit Teilnehmern vor Ort und mit dem Oberbürgermeister.
Zu hören waren in diesem Podcast die Freitagsreporter mit Jonas, Mara, Janne, Tom, Antonia, Leo und Franz.
Der Radio Mikrowellen Podcast. Von Kids für Kids. Etage. Das Kinder- und Jugendmedienzentrum des Stadtjugendring Ulm. Unter der Leitung von Claudia Schwarz.